Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich bin Christian Rosenberg. Ich weiß nicht, ob alle mich kennen, deswegen stelle ich mich mal kurz vor. Ich bin Baujahr 71, verheiratet, habe zwei Kinder. Ein Sohnemann ist hier mit dabei, Donito, und drei Enkelkinder. Beruflich bin ich Bildungsberater, bin für die Stadt Hamburg in der Schule tätig. Ich selbst bin deutscher Sinto, habe ein Familienbildungszentrum für Sinti und Roma ins Leben gerufen 2001, um dem Bildungsnotstand unserer Leute entgegenzuwirken. Und seit 2005 darf ich die Gemeinde Licht und Leben mitleiten. Der zweite Älteste, Gino Weiß, ist auch mitgekommen. 2020 ist etwas passiert, was uns, glaube ich, alle unglaublich bewegt hat. Und ich durfte dann Brüder kennenlernen und bin Gott so dankbar, dass ich auch wirklich viele dazugewonnen habe, die sehr wertvoll sind, die ich jetzt aus meinem Leben nie mehr missen möchte. Unter anderem ist das mein geliebter Bruder Wolfgang Nestvogel. Thomas Schneider habe ich sehr lieb gewonnen. Matthias Strickert, Peter Driedinger sind Brüder, mit denen wir dann gemeinsam auch den sogenannten ACCH, den Arbeitskreis christlicher Corona-Hilfe, gegründet haben. Wir haben viel erlebt, viel Segen, viel Anfechtung, aber vor allen Dingen haben wir erlebt, wie der Herr sich immer wieder zu einem stellt, wenn man mit aller Schwachheit die Wahrheit bekennt. Und wir haben heute schon so viel gehört, so tolle Beiträge. Der Bruder Stefan hat uns etwas erzählt aus seinem Leben, was mich sehr bewegt hat. Wie ein Mann auch in diesen Positionen von Gott geleitet wird, wie er deinen Mut gesegnet hat. Und du hast es wahrscheinlich auch erfahren, Gott lässt uns nicht alleine, er lässt uns in Not kommen, er lässt es zu, aber er ist mitten in der Not bei uns. Und wenn er Türen zumacht, dann öffne davon das welche. Nicht immer gleich, wie wir es uns wünschen, aber auf jeden Fall so, wie er es geplant hat. Und das ist wichtiger, weil sein Plan ist wichtiger als unser Wunsch. Das Thema heute, biblisch-seelsorgerlicher Impuls, ist eine Herausforderung, weil das ja auch in dieser ganzen Zeit bis heute unter den Gemeinden zu Spaltung gekommen ist. Da sind Geschwister, die eigentlich jahrzehntelang gut miteinander ausgekommen sind, plötzlich zerstritten, reden nicht mehr. Und ich finde das eigentlich traurig. Und ich möchte so ein paar Impulse setzen. Wie können wir dem Ganzen entgegenwirken? Gibt es eine Möglichkeit, dass wir wieder ein bisschen näher zueinander finden können? Denn auch wir als Männer Gottes haben Verantwortung. Auf uns guckt die nächste Generation. Wie gehen wir rum? Und ich möchte heute etwas weitergeben, dass wir die richtigen Signale setzen. Es geht nämlich nicht darum, wie es einige sich vorstellen. Lass uns darüber nicht mehr reden und dann lassen wir alles so und Friede, Freude, Eierkuchen. Das wäre das Gleiche, als wenn man zum Arzt geht und der Arzt ein Fachmann ist und er sieht, ich habe einen schlimmen Krebsgeschwür in meinem Magen und der Mann sagt zu mir, weißt du was, Herr Rosenberg, ist alles gut. Trink einen Kamillentee und ist alles wunderbar. Dieser Mann, der würde zuvor seine Lizenz verlieren, zu Recht, weil er erkennt, dass dort ein Krebsgeschwür ist und er ihn nicht vernünftig medizinisch versorgt. Und wir als Männer Gottes haben dafür zu sorgen, dass das Wort klar verkündigt wird. Und wir dürfen nicht, wenn irgendwelche Missstände dort sind, nur aus Feigheit, weil wir vielleicht anecken, schweigen. Wer schweigt, macht sich schuldig. Und ich glaube, die Wichtigkeit ist, wie finden wir einen Weg, dass wir trotz unterschiedlichen Dingen noch eine Bruderschaft haben und für uns auch selbst, wie gehen wir damit um, wenn wir angegriffen werden und verletzt werden. Ich möchte uns eine Bibelstelle vorlesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 6 und 7. Und da steht, darüber freut ihr euch, obwohl ihr jetzt für kurze Zeit ganz unterschiedlichen Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euer Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Petrus ist ganz nüchtern. Er analysiert, dass man unterschiedlichen Prüfungen ausgesetzt ist. Er macht das nicht so, wie manche Christen das heutzutage tun, den Leuten Sand in die Augen schreibt. Komm zu mir in Jesus und alles wird toll und du hast nie mehr Probleme und so. Nein, der Kampf fängt erst an, wenn wir uns bekehren. Und ich glaube, der schwerste Kampf ist nicht der Kampf gegen die Welt. Die viel schwierigeren Probleme sind, wenn die eigenen Brüder und Schwestern angreifen. Und wenn du mit Jesus klar lebst, wirst du davon nicht erspart bleiben. Der Jesus wurde von seinen engsten Vertrauten Judas verraten, nicht von irgendeinem Ungläubigen, der in Jerusalem rumgebrüllt hat. Und das tut besonders weh. Der Freund, den ich vertraute, der stach mich. Und dass so etwas passiert, bleibt nicht aus. Wichtig ist nur, dass wir vernünftig damit umgehen, damit wir nicht verbittert werden und damit wir nicht die Bruderschaft kündigen. Und da möchte ich mit Gottes Hilfe ein paar Ideen uns weitergeben. Hudson Taylor hat mal einen wichtigen Satz gesagt: Das zu lernen, was Gott uns durch die Not lehren will, ist wichtiger, als aus der Not herauszukommen. Ich bin selbst ein kranker Mann, auch wenn man es mir vielleicht äußerlich nicht ansieht. Ich habe zwei Krankheiten, die sind nicht so angenehm. Ich durfte dank der Hilfe meines lieben Bruder Thomas ein Traktat ins Leben rufen: Heiligung ist wichtiger als Heilung. Und das glaube ich. Ich glaube, dass wir manchmal viel zu schnell aus der Not heraus wollen, ohne vorher zu fragen: Herr, was willst du mir zeigen? Es muss alles an dir vorbei und es hat mich jetzt getroffen. Was willst du mir damit zeigen? Wir sind ganz schnell dabei, alles wegzubeten. Und ich glaube, dass Gott uns einmal in der Ewigkeit zeigt, dass er, Gott sei Lob und Dank, nicht all unsere Gebete erhört hat, die wir vor ihn gebracht haben. Ich und die Technik, wir werden Freunde. Das Erste, und das ist so wichtig, wir alle versagen oft. In Jakobus 3, Vers 2 steht: Wir alle versagen nämlich in mancher Hinsicht. Ein Bruder hat mal gesagt: Christen sind wie Schornsteinfeger, sie hinterlassen immer schwarze Flecken. Und vielleicht kann mal jemand hier aufstehen, der nicht jeden Tag den Kampf hat gegen die Sünde und ihn immer besteht. Kann der mal aufstehen? Ich möchte mal so einen Christen sehen. Ja. Das zum Thema Demut. Ja. Es ist etwas Gewaltiges. Ja. Ich fand diesen Satz so schön. Gottes Hoffnung für dich versagt nicht, nur weil du versagt hast. Gott ist immer größer als unser Versagen. Und egal, was wir alle schon hinter uns erlebt haben, wir werden bis zum letzten Atemzug die Gnade des Herrn brauchen. Jeden Tag. Ich bin seit 1989 mit Jesus unterwegs. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin gar kein Christ. Manchmal habe ich Gedanken, wo ich denke: Herr Jesus, wenn die Gedanken am Sonntag ausgestrahlt werden in der Gemeinde in meiner Predigt, dann steinigen die mich. Das größte Wunder, mit eines der größten Wunder ist für mich, dass Jesus es mit mir aushält. Dieser heilige Gott, der sich jeden Tag so manches anschaut, was in meinem Kopf vorgeht, in meinem Handeln, und dass er dennoch bei mir bleibt und sagt: Ich bin für dich da. Ich habe immer früher gedacht, je mehr man den Herrn Jesus sein Leben übergibt, desto leichter wird das doch, oder? Genau das Gegenteil passiert. Ich möchte euch ein Bild mitgeben. In diesem Raum ist Licht. Nicht so ganz so viel, aber ein bisschen Licht ist hier. Am Projektor ist noch mehr Licht. Fällt euch da was auf, wenn ihr dort hinschaut, vor dem Projektor? Lauter Fusseln. Die sehe ich hier nicht. Warum? Weil da mehr Licht ist. Und merkt ihr das? Je mehr Licht in dein Leben kommt, desto klarer wird dir bewusst, dass du ein elender Sünder bist. Und je mehr du Jesus ähnlich wirst, wirst du immer weniger von dir halten und immer mehr von ihm. Damit muss man lernen zu leben. Wir müssen demütig sagen: Herr, ich bin ein elender Versager, der leben darf durch deine Gnade. Durch Versagen habe ich Folgendes gelernt. In Psalm 119, Vers 67 und 71 stehen zwei wertvolle Sätze und Verse. Ich bin viele Ehewege gegangen, bis ich in Bedrängnis geriet und schließlich umkehren musste. Daher will ich mich jetzt nach deinem Willen richten. Für mich war es gut, dass ich in Bedrängnis geriet und schließlich umkehren musste, denn da erst lernte ich, wie hilfreich deine Gebote sind. Durch Versagen lernt man zum Beispiel, dass man anfängt zu beten. Ich meine wirklich zu beten, weil wir plappern oft viel. Eine Gebetsgemeinschaft von erfahrenen Christen hat sich versammelt und dann kam ein Neubekehrter hinein. Ich nenne ihn jetzt mal Ingo. Und die beteten alle: Herr Adonai, du bist der Große und Gelobte. Ganz tolle Worte. Und dann kam Ingo dran, der gesagt hat: Guten Abend, Herr Jesus, hier ist der Ingo. Letzte Woche bist du in mein Leben gekommen. Gott sei Dank ist der Bus noch gekommen, dass ich hierher kommen konnte. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll, so mit all den ganzen vielen Fragen, aber Herr Jesus, bin mal gespannt, was du heute machst. Die älteren Brüder sind nach der Gebetsstunde zusammengekommen und haben gesagt: Heute Abend hat nur einer gebetet. Ingo. Wir haben geplappert. Ingo hat gebetet. Ich glaube, dass, wenn wir so richtig in Krisen kommen, dann lernen wir beten. Durch Versagen lerne ich auch Demut. Ich habe damals auch gedacht, ich habe so einen Raketenstart gemacht, so, wisst ihr, so bekehrt und dann volle Pulle für Jesus. Und dann dachte ich, es geht immer so weiter. Und dann bin ich stolz geworden. Du bist Christ und hast noch Probleme hiermit und damit und damit und damit. Ach, hat der Jesus gesagt, du glaubst, du fällst nie mehr in sowas rein. Ich nehme mal meine Hand weg. Und dann bin ich fürchterlich gestürzt. Diesen Zerbruch braucht jeder Christ. Du musst einen Zerbruch erleben, dass Gott dir zeigt, mit dir ist nichts anzufangen. Und wenn du dann unter Tränen flehst und sagst: Herr, ist egal, was du mit mir machst, ich möchte nur mit dir leben, dann hast du die richtige Herzenseinstellung. Wenn du geglaubt hast, die Welt hat nur auf so eine großen Zampanus wie dich gewartet, dann bleib zu Hause. Mitgefühl. Wenn man selbst in so einer Grube des Versagens gelegen hat, dann kann man andere viel besser verstehen. Ich bin durch meine Krankheit viel weicher geworden. Ich merke, dass ich in der Seelsorge mit viel mehr Menschen sprechen darf. Weil ich einfach merke, wenn Gott einen zerbricht und man sieht, wie er zu einem steht, wie er einem mitten in der Not beisteht, dann redet man anders mit Menschen. Und durch mein Versagen habe ich die Wertschätzung anderer Geschwister kennengelernt. Das Wort, das dich tröstet, kannst du dir nicht selber sagen, hat mal jemand gesagt. Bonhoeffer hat mal gesagt, der Christus in deinem Bruder ist größer als der Christus in dir. Und das brauchen wir. Wir brauchen Geschwister, die nicht auf uns rauftreten, wenn wir am Boden liegen, sondern die uns aufheben. Und man lernt, Gott allein die Ehre zu geben. Ich bin mal eine Zeit lang ganz weg gewesen von meinem Jesus, durch Familienstreit, völlig weg. Ich musste und durfte Buße tun. Die erste Predigt, die ich dann wieder halten durfte nach einer Zeit der Reinigung und Heiligung, das weiß ich wie heute noch, es war Offenbarung 2, das Thema weiß ich auch noch, zurück zur ersten Liebe. Ich habe nie wieder davor und danach mit so vielen Menschen nach der Predigt gebetet wie in dieser Predigt. Und zu meiner Schande musste ich erkennen, ich habe nur mein Zerbruchte gesagt. Ich habe gesagt, was ich alles für Schandtaten gemacht habe. Wie weit ich weg war von meinem Jesus. Und der Herr Jesus gebraucht das alles, dass Menschen zusammengebrochen sind unter Tränen und gesagt haben, ich möchte heute Abend mein Leben Jesus neu übergeben. Wenn er mit dir klarkommt, kommt er mit mir auch klar. Ich bin nicht so nah am Wasser gebaut, nicht weil ich mir meine Träne schäme, aber an dem Abend habe ich mein Auto geparkt und habe wie ein kleines Kind lange Zeit geweint in mein Auto. Das hat alles überstiegen, was ich dachte. Jesus, wie kannst du durch meine Schandtaten noch sowas machen? Kierkegaard hat mir etwas gesagt. Ich bin von Herzen dankbar für alle Niederlagen und Krisen. Denn sie sind es, die mich immer wieder zurücktreiben in das Gebet und in die Arme Gottes. So ist unser Gott. Das Zweite. Ein wichtiger biblischer Aspekt in der ganzen Sache, auch was Corona angeht, ist ehrlich und gesund Dinge ansprechen. Und ehrlich ist so wichtig. Wir als Christen haben uns so eine Kanaansprache angewöhnt. Ja? Wir sollten ehrlich reden. Jesus hatte nie Probleme mit den Sündern, immer mit den Pharisäern. Die Pharisäer, die mit den frommen Sprüchen kamen. Ehrlich sein. Bruder, wie geht's dir? Schlecht. Wie? Du hast mich doch gefragt, oder? Manche denken, ja, aber du bist doch Pastor. Bibellesen machst du doch jeden Tag mit Freudensprünge, oder? Und es fällt dir doch leicht, deine Gebetslisten zu beten, ne? Mit einem total hingegebenen Herzen, oder? Nee. Wie? Nein. In Galater 2, Vers 14 ist eine Begebenheit. Paulus muss mit Kephas sprechen, mit Petrus. Dort steht, als ich merkte, dass sie nicht mehr den geraden Weg gingen, der zur Wahrheit des Evangeliums führt, sagte ich in aller Öffentlichkeit zu Kephas, wenn du als Jude wie ein Nichtjude lebst, warum zwingst du dann den Nichtjuden jüdisch zu leben? Das war Paulus. Paulus, der auch geschrieben hat, einer achte den anderen höher als sich selbst, so erfüllte das Gesetz Christi. Das bedeutet aber nicht, dass er auch nicht klar reden konnte. Denn wer den Bruder und die Schwester klar liebt, der spricht die Sünde klar an, Geschwister. Das ist kein Zeichen von Liebe, wenn wir Brüder und Schwestern, die auf einem falschen Weg sind, irgendwie Geschichten erzählen. Du versündigst dich gegen deinen Bruder und deine Schwester, wenn du siehst, dass er auf einem falschen Weg ist oder falsche Gedanken hat und du korrigierst ihn mit Gottes Hilfe nicht. Das ist kein Zeichen von Liebe. Ein Zitat, wer über ein Fehlverhalten zu schnell den Zuckerguss der Gnade gießt, der fürchtet sich in Wahrheit davor, einem Menschen Korrektur und letztlich auch Veränderung und Wachstum zuzumuten. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch ehrlich miteinander reden. Und das vermisse ich in der ganzen Aufarbeitung, wenn man das überhaupt Aufarbeitung nennen kann von Corona. Aufarbeitung ist das falsche Wort unter den Christen. Ich weiß gar nicht, wo das stattfindet. Leute, die geholfen haben, Dinge zu erkennen, werden diffamiert als Hetzer, als Nazis, als Querdenker. Eigentlich sollte man diese Brüder, dem Bruderkuss geben und sagen, danke Bruder, dass du die Augen geöffnet hast. Danke, dass du uns bewahrt hast. Stattdessen werden sie diffamiert. Und diese Brüder können sich nicht rausreden zu sagen, die Zeit ist vorbei. Jetzt wollen wir mal alles wieder beruhigen lassen. Wir waren alle sehr aufgeregt. Leute, das geht hier nicht um Schnupfen, das geht hier nicht um ein grünes oder ein schwarzes Gesangbuch, es geht hier um das Leben von Menschen, die draufgegangen sind, und zwar Hunderte und Tausende. Menschen, die nicht mehr am Leben teilnehmen können. Mich wundert, dass wie schnell manche das vergessen können, dass Kinder mit Polizeieinsatz von Spielplätzen runtergeholt worden sind. Dass man sich fast prügeln musste, weil die Maske nur bis dahin saß. Ich meine, ich kann das nicht reden, ich habe die Maske nie aufgehabt. Aber wisst ihr? Die Leute sind so scharf gewesen, zu gucken, ja, alles richtig zu machen. Man durfte abends nicht mehr rausgehen. In den Schulen wurden Kinder vom Unterricht ferngehalten, dass sie heute noch darunter leiden. Schwerst traumatisiert. Wo sind die Christen, die gesagt haben, es ist nicht so schlimm. Ist alles nicht so schlimm. Selbst ein Lauterbach hat zumindest mal gesagt, das war falsch, dass wir die Schulen und die Kindergärten geschlossen haben. Das hätte man anders machen müssen. Warum können das die Christen nicht, die so tolle Bücher schreiben und die Konferenzen führen, die ganz großen Theologen sind, ja? Die einen John MacArthur behandeln, als wäre es ein Aussätziger. Die diffamieren, die einen Mann Dinge unterstellen, einen Mann Gottes solche Dinge zu unterstellen, ohne sich zu entschuldigen. Das hat nichts mit Buße zu tun. Buße muss immer echt sein. Sünde muss beim Namen genannt werden. Ich würde das auch Leuten wie Kotsch abnehmen, dass sie Buße tun, wenn sie sich mal öffentlich in einem Video positionieren und sagen, ich muss mich öffentlich bei diesem Bruder entschuldigen. Ich, Michael Kotsch, habe die Unwahrheit über diesen Bruder gesagt. Ich habe mich als sein Richter aufgespielt. Ich habe ihn ganz schlechte Motive unterstellt. Das ist Rufmord. Aber alle schlucken das. Hat das etwas mit Liebe zu tun, wenn man Brüder so diffamiert? Einfach so den... Ja, lassen wir es einfach mal so stehen, ja? Ich glaube nicht. Korrektur. Die Menschen sollten weniger übereinander reden, sondern miteinander sprechen. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Wir wollten Gespräche führen. Nee, machen wir nicht. Wir reden darüber nicht mehr. Dann kommt so ein Artikel. So, was soll das? Was sind das für Männer Gottes? Wir sollen doch, in meiner Bibel steht, wenn du etwas hast, dann geh zu ihnen hin. Da steht nicht, wenn du etwas hast, mach Intrigen, mach Videos. Vielleicht ist das eine neue Übersetzung, Thomas, du hast mehr Fragen, aber ich habe das noch nicht erlebt. Also in meiner Bibel steht es anders. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir miteinander reden. Ehrlich. Das Dritte. Die Wichtigkeit der Korrektur. In Sprüche 3, Vers 11 und 12 steht, mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist. Und lass dich dadurch nicht entmutigen. Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt. So wie ein Vater seinen Sohn zurechtweist, an dem er Freude hat. Wenn du von Gott korrigiert wirst, dann zeigt er damit, dass er Freude an dir hat. Korrektur ist immer unangenehm. Aber sie ist heilsam und wichtig. Wenn du siehst, dass deine Kinder falsche Entwicklung nehmen und du korrigierst sie nicht als Elternteil, dann ist es nicht ein Zeichen deiner Liebe zu den Kindern, sondern weil du sie liebst, musst du ihnen irgendwo Grenzen setzen. Und wenn du das nicht tust, dann bist du verantwortlich, dass deine Kinder in den Abgrund stürzen. Die Gebote des Herrn, die sind super. Paulus sagt, das Gesetz ist hervorragend. Das Problem ist unsere Sünde. Die Gebote des Herrn sind Leitplanken für unser Leben, die uns bewahren und schützen wollen. Deswegen verstehe ich nicht, wie einige sagen, die Gebote haben aufgehört zu gelten. Also ein Unfug. Die werden in alle Ewigkeit gelten, weil sie richtig und gut sind. Das Problem sind nicht die Gebote, das Problem sind unsere Sünden. Ist unser Eigenwille, ist unser nicht den Herrn gehorsam sein wollen. Korrektur ist wichtig. Wir brauchen die Korrektur. Manche meinen, weil sie Prediger sind oder irgendwelche Bücher schon geschrieben haben, die Geistlichkeit scheint aus den Ohren raus. Brauchen keine Korrektur mehr. Hör mal, weißt du, wer ich bin? Ich habe in dem und dem Verlag schon 9 Bücher geschrieben. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wer du bist, egal welchen Doktortitel du hast. Du bist ein elender Sünder, das stimmt. Es gibt nichts Schlimmeres in der Gemeinde Jesu als Menschenkult auf der Kanzel. Einer der ersten Briefe im Neuen Testament ist der erste Korintherbrief. Gleich am Anfang warnt Paulus. Was ist mit euch los? Ich bin das Paulus, ich bin das Petrus, ich bin Apollos. Durch euer Verhalten zeigt ihr eigentlich, dass ihr gar nicht des Christus seid, sonst hört ihr nicht so reden. Es muss sich alles um ihn drehen. Wir sind Handlanger. Und das müssen wir bekennen. Korrektur ist wichtig. Das ist aber auch wichtig. Ohne Buße keine Vergebung. In Lukas 15, 21, der verlorene Sohn, Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Der hätte ja sagen können, Vater, das war eine dumme Idee, dass du mir das Geld ausgezahlt hast. Ich bin noch viel zu jung. Ich bin in einem fremden Land gewesen, du hast mir gar nicht erzählt, wie man da lebt. Der hätte sagen können, meine Freunde, diese Idioten, das waren die haben das Problem gemacht, meine Freunde. Oder meine Freundin, oder was weiß ich wer. Und dann kam noch diese blöde Inflation und Krise und alle möglichen. Oder der da die Schweine gehütet hat, der hat mir nichts zu essen gegeben und der war schuld. Der verlorene Sohn schlug nicht um sich, so wie das viele Menschen tun. Er schlug in sich. Das ist wichtig. Nicht das Äußere. Das Herz ist schuldig. Tiefere Sündenerkenntnis treibt in immer größere Gnadenerkenntnis. Die Gnade kann erst dann groß werden, wenn du klare Sündenerkenntnis hast. Und deswegen muss man den Menschen heute das Evangelium verkündigen, vom Gesetz her, sage ich immer. Du musst den Menschen erstmal zeigen, dass er grottenlos unmöglich ist, dass er mit Gott leben kann, weil er so sündig ist. Deswegen passieren heutzutage in der Evangelisation Bekehrungen, die überhaupt gar nicht tief gehen. Probier es doch mal mit Jesus. Ich kann das in meiner Bibel nicht lesen, dass das da steht. Sondern das Gesetz soll in uns, so habe ich das verstanden, also könnt mich gerne korrigieren, das Gesetz soll in uns zeigen, dass wir elendig verloren sind. Und das ist der Zuchtmeister. Und dann sollen wir aus dieser Not heraus plötzlich die Augen geöffnet bekommen. Jesus, du hast alles erfüllt, ich brauche dich. Du bist der Einzige, der mich mit Gott verbinden kann. Und so müssen wir das Evangelium bringen. Das ist natürlich nicht aktuell. Man kriegt natürlich dann Leute, wie gesagt, du bist ein elender Sünder. Ich werde überall schon mein ganzes Leben niedergemacht. Jetzt komme ich in die Evangelisation, werde ich wieder niedergemacht. Ich hau ab. Du kannst natürlich das cool machen, ja. Schönes Licht, Popcorn, Cola, ja. Fehlt nur noch, manchen Gemeinden müssen noch eine rumlaufen, möchten noch eine Cola haben, ja. Es geht doch nicht darum, dass der Mensch sich wohlfühlt. Im Gottesdienst muss Jesus sich wohlfühlen. Er muss im Zentrum sein. Und dort, wo er im Zentrum ist, wird sich ein wiedergeborener Christ, der ihn liebt, wohlfühlen. Jesus selbst ist ein Stück weit, wenn ich das so sagen darf, unser Himmel, oder? Seine Nähe ist herrlich. Und darum müssen wir von nichts mehr Angst haben, als dass wir ihn aus der Mitte vertreiben. Das wünsche ich jede Gemeinde. Eine ganz große Angst, dass sich nicht alles um Jesus dreht. Das wäre mal eine schöne Angst. Und nicht eine Angst, was brauchen wir jetzt noch alles? Neues Liederbuch und dies und das, ja. Es geht um ihn. Buße, Umkehr, Bekenntnis. Vielleicht habe ich was versäumt. Ich konnte bis jetzt noch nicht erkennen, dass gewisse Geschwister sich auch dafür mal entschuldigt haben und Buße getan haben. Wir haben eine Verantwortung. Massenweise Menschen sind gestorben. Turbokrebs, plötzlicher Herztod, irgendwas im Gehirn plötzlich ausgesetzt. Autoimmunerkrankheiten, die kein Neurologe einordnen kann. Wer entschuldigt sich bei diesen Menschen? Menschen haben vertraut. Da ist mein Geistlicher, der hat gesagt, ich kann es machen. Und jetzt ist Papa gestorben, Mama liegt im Rollstuhl. Und? Wo ist die Verantwortung? Wo sind die Leute, die Menschen gesagt haben, kann's ruhig machen? Und die das in Kauf genommen haben? Das kann ich alleine mit meinem Herrn ein. Nein, nein, nein. Wer öffentlich sündigt, muss sich öffentlich entschuldigen. Das geht nur so. Dafür braucht man etwas, was wichtig ist, nämlich, dass ich bereit bin, meinen Stolz in den Tod zu geben. Es geht doch nicht um mich. Wir sind alle fehlbar. Aber wir müssen auch die Männer und die Frauen sein, wenn wir sündig geworden sind, dann müssen wir uns auch hinstellen und sagen, Gemeinde, vergib mir. Ich habe es vielleicht gut gemeint, ich habe mich geirrt. Ich habe Schuld auf mich geladen. Bitte vergib mir meine falschen Ratschläge. Und dann sind wir die Ersten, die die Hand reichen. Aber wie kann ich jemandem die Hand reichen, der sich nicht vor Gott und vor den Menschen demütigt? Das wäre ein falsches Signal. Das macht Gott auch nicht. Gott kann dir deine Sünden nur vergeben, wenn du sie ihm bekennst. Oder? Oder gibt es hier eine andere Theologie? Dann weiß ich nicht, aber habe ich noch nie anders gehört. Das nächste. Die Pflicht der Wiederherstellung und Vergebung. Lesen wir im 2. Korinther 2, die Verse 5 bis 11. Wenn einer von euch jemand Kummer bereitet hat, so hat er ihn nicht mir bereitet, sondern euch allen. Oder doch einen großen Teil von euch, damit ich nicht übertreibe. Es ist genug gestraft mit dem, was die Mehrheit von euch über ihn verhängt hat. Jetzt ist es an der Zeit, dass ihr ihm verzeiht und ihn entmutigt, damit er nicht in Verzweiflung getrieben wird. Ich bitte euch also, beschließt, ihn wieder in Liebe anzunehmen. Mit meinem Brief wollte ich eure Treue erproben und sehen, ob ihr meinen Anweisungen allen Folgen leistet. Wem ihr verzeiht, dem verzeihe ich auch. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Wenn ich hier überhaupt etwas zu verzeihen hatte, so habe ich es um euretwillen vor Christus getan. Der Satan soll uns nicht überlisten, wir wissen doch genau, was für Absichten er verfolgt. Wenn jemand Buße tut, dann sollen wir ihn auch vergeben. Und das möchte ich euch ans Herz legen. Lass es nicht zu, egal wie schwer du angegriffen wurdest, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Bruder, Schwester, ich habe mich versündigt, dann reich ihm die Hand. Machst du es nicht, ladest du Schuld auf dich. Reich die Hand. Mein Bruder Gino hat mal damals einen wunderbaren Satz gesagt. Wir leben alle vom gleichen Weinstock, deshalb gehören wir zusammen. Es wird eines Tages eine unzählbare Schar vor dem Throne sein. Ich hoffe, dass ihr alle mit dabei seid und ich auch. Und dann werden wir die Ewigkeit miteinander verbringen. Und da werden so manche sein, die uns vielleicht auch manche Not gemacht haben. Aber die werden auch da sein. Jesus ist auch für sie gestorben. Und ich möchte euch das so weitergeben. Betet dafür. Betet für diese Dinge, dass Einsicht geschieht. Dass auch der Wunsch da ist, ich will vergeben, wenn du das nicht kannst. Dass du das dem Herrn hinlegst. Dieses Durchleben der eigenen Gefühle, die können rauf und runter gehen. In meiner Bibel steht aber nicht, wenn wir unsere Sünden bekennen, in Klammern, und ich auch spüre oder so. Das steht da nicht. Es ist eine Willenshandlung. Ich will dem anderen vergeben. Es kann sein, dass seine Gefühle völlig anders sind. Aber baust du dein Glaubensleben auf Gefühle, hast du schon verloren. Es muss ein Entschluss sein. Herr, ich möchte so handeln wie du. Meine Gefühle sind noch nicht so weit, aber die sind nicht wichtig. Mein Ratio ist wichtig. Ich möchte ihn vergeben, weil du es mir lehrst. Und ich habe in meinem Leben das öfters so praktiziert. Und die Gefühle kamen später hinterher. Ich kann euch einen Tipp geben. Den möchte ich euch weitergeben. Ich hatte einen Menschen, den wollte ich nicht vergeben. Absolut nicht. Wozu hat das geführt? Ich bin so weit von Jesus weggekommen, wie die Sonne vom Mond entfernt ist. Und dann ist Not in mein Leben gekommen. Meine Tochter noch ganz jung im Krankenhaus. Ganz schwere Mundfäule. Die hat geblutet wie ein Schwein aus dem Mund. Ich bin zurückgefallen in mein altes Leben. Ich habe wieder angefangen, Alkohol zu trinken. Ich war zu dem Zeitpunkt wiedergeboren. Und ich habe einen Verkehrsunfall gemacht und bin einen Polizisten hinten raufgefahren. In Zivil. Führerschein weg. Und dann hat mich jemand da rausgeholt, mich zu meiner Tochter gebracht, die im Krankenhaus war. Da habe ich diesen kleinen Wurm da gesehen. Führerschein weg. Altes Leben eingeholt. Da bin ich zusammengebrochen wie ein Boxer, der einen K.O.-Schlag bekommt von dem stärksten Schlag dieser Welt. Ich bin auf meine Knie gefallen, habe geweint wie ein kleines Kind und habe gesagt, Herr Jesus, vergib mir. Und wisst ihr, dieser Moment in meinem Leben, den werde ich nie vergessen. Weil Jesus mir sofort alles vergeben hat, das habe ich gespürt. Ich habe all den Dreck ihn hingelegt. Ich musste manches aufräumen, das sage ich euch. Aber dieses Gefühl der Befreiung, das kann ich euch nicht beschreiben. Ich habe dann nachts um 12 im Krankenhaus, ich habe da Lieder gesungen. Die haben gedacht, er ist verrückt wahrscheinlich geworden. Ich habe nur gesagt, Herr Jesus, egal was jetzt auf mich zukommt in mein Leben, ich möchte nie mehr, auch nur eine Sekunde von dir weggehen. Du kannst mit mir machen, was du willst. Ich möchte nie mehr von dir weg. Und weil ich das erlebt habe, möchte ich auch andere das so weitergeben. Bete für jemanden. Du sagst vielleicht, wenn du den kennen würdest, was der mir angetan hat, ich kann für ihn nicht beten. Ich habe über 10 Jahre lang Seelsorge gemacht in einem Kinderdorf, wo Kinder aufs Übelste missbraucht worden sind. Ich habe nach mancher Seelsorge selbst Seelsorge benötigt. Ich habe für mich eine Methode entwickelt, dass ich gesagt habe, ich möchte jeden Tag den Herrn erstmal beten, Herr Jesus, danke, dass du für den gestorben bist. Vielleicht kann ich noch nicht Gutes in ihn sehen, aber bete. Und dann kannst du vielleicht irgendwann im Gebet noch für eine andere Sache beten. Und so wird diese Frust langsam verschwinden. Fang an, das dem Herrn hinzulegen. Das Vorletzte. Trotz großer Not hat Gott gewaltig gehandelt, auch in der Zeit, wo wir diese ganzen Einschränkungen hatten. In Hiob 42, Vers 10 und 12 steht, als Hiob für seine Freunde betete, da wendete der Herr für ihn alles zum Guten. Er gab ihm doppelt so viel, wie er früher besessen hatte. Der Herr segnete Hiob von jetzt an mehr als zuvor. Roland Antholz hat meinen wunderbaren Satz gesagt, biblische Seelsorge hat nicht die Heilung zum Ziel, sondern die Heiligung. Das stimmt. Es geht Gott an erster Stelle darum, dass unsere Seele klar ist. Was nützt es mir, ich bin kerngesund und lieb wie der Teufel? Dann bleibe ich lieber krank und lebe in meinem Heiland. Und darf wissen, der Tag wird kommen, dass ich bei ihm sein darf. Und er wird es weder Tod noch Sünde noch Krankheit geben. Was haben wir nicht alles erlebt? Peter, du hast so viel erlebt. Du bist dem Herrn treu geblieben. Menschen sind zum Glauben gekommen. Wolfgang, du kannst das bestätigen. In der Gemeinde. Was ist da alles passiert? Menschen, die der Herr sonst nie erreicht hat, die sind aufgewacht. Wisst ihr, wir müssen wieder neu lernen, was Gott gemacht hat. Und wenn nur eine Seele durch diese ganze verrückte Krise zum Glauben gekommen ist, hat sich alle Anstrengung gelohnt. Thomas, als ich damals deine Berichte gelesen habe, so mutig, auch von dir, Matthias, da bin ich auf den Knien gegangen und habe geweint. Warum? Weil es so gut tat, dass da Brüder sind, die den Mut haben, Dinge auszusprechen, die andere sich nicht trauen. Ihr Brüder, ihr könnt nicht wissen, was das mit mir gemacht hat. Das waren die Initialzündungen des ACCHs. Weil Männer mutig ausgesprochen haben, was Tacheles ist, was Sache ist, ja? Und das Letzte. Durch Krisen werden wir alle geläutert. In Hiob Kapitel 42, Vers 5 und 6 steht, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die ihr kennt aus der Bibel. Daniel, wir haben bestimmt schon von ihm was gehört und seine drei Freunde. Diese drei Freunde, die wurden in den Schmelzofen geworfen, festgebunden. Der Ofen war so heiß, dass die Leute, die sie reinschmissen, alle starben. Und jetzt passt gut auf. Der Nebukadnezar, der guckt. Sie sagt, Moment mal, ich habe drei reingeschmissen, oder? Es sind aber vier. Der vierte sah aus wie der Sohn des Menschen. Mit Jesus im Schmelzofen. Wisst ihr, was passiert, wenn wir bereit sind, treu zu bleiben? Es kann sein, dass wir gebunden werden, dass man uns in etwas hineinschmeißt, wo man menschlich nie überleben kann. Aber es kommt auf den vierten Mann im Ofen an. Und wisst ihr, was passiert ist? Nebukadnezar hat durch den Gehorsam der drei den vierten gesehen. Wenn du gehorsam bleibst, dann werden Menschen durch dich Jesus sehen. Und die Menschen, die drei Freunde, die liefen plötzlich im Feuer völlig frei. Wisst ihr, was das für ein Bild ist für mich? Durch die Not des Lebens und durch den Schmelzofen Gottes macht Gott uns frei. Die sind rausgekommen, kein Brandgeruch. Und das wollen wir den Herrn auch zutrauen. Das letzte Zitat von einem Bruder, den ich sehr schätze, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Emanuel Scholz, ein alter Pastor, der hat mal gesagt, Segensmenschen können Gegenwärtiges opfern, um Höheres zu empfangen. bei all den Krisen, die wir noch durchmachen müssen und werden wahrscheinlich, dürfen wir eins wissen: auf uns wartet das Schönste, was es gibt. Und das möchte ich euch so mitgeben. Wir werden manchmal als Pastoren und als Gläubige, als Evangelisten so gebeutelt. Manchmal denkt man, lohnt sich das alles? Manchmal sind wir so kaputt, dass wir nicht mehr wissen, wo links und rechts ist. Und ich möchte dir das mitgeben, lieber Bruder, liebe Schwester, bleib in deinem Dienst. Verzweifle nicht. Es gibt jemand, der deine Tränen zählt. Und wisst ihr, was ist so wichtig für mich geworden? Wie kann man die Tränen eines Menschen zählen? Wie? Ich muss in sein Angesicht gucken. Wenn du weinst und verzweifelt bist und du das Gefühl hast, Gott ist nicht da, dann schaut er in dem Moment dich ins Angesicht und zählt deine Tränen. Und ich wünsche uns von Herzen, dass wir weiterhin auf diesem Weg bleiben, dass wir auch beten, auch für Brüder und Schwestern, die uns Böses angetan haben, dass wir sie loslassen, dass wir für sie beten und sagen, Herr, geh ihnen nach, öffne ihnen die Augen. Aber dass wir nicht einen falschen Kompromiss schließen. Es muss ausgesprochen werden. Wir können nicht einfach Schwamm drüber machen. Das ist nicht biblisch. Aber wir wollen, wenn wir uns aussprechen, in Liebe und in Demut die Hand reichen und sagen, wir müssen Tacheles reden. Aber es darf nicht von oben kommen. Und das wird es nicht, wenn Jesus ein Stück weit dir und mir zeigt, wer wir sind und wer er ist. Amen.